auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 7. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sind heute noch einmal 16 Jahre alt und wir entdecken staunend eine ganz neue Musik und Kultur namens Hip-Hop, wie sie 1990 in die deutsche Provinz kam. Wir reden über Almost Fly bei Warner TV-Serie. Wer denkt, im Krimi-Genre wäre jede Idee schon mal durchgespielt worden, wird von Shining Girls mit Elizabeth Moss eines Besseren belehrt. Vielleicht die Serie, die mich persönlich seit sehr, sehr langer Zeit am meisten verwirrt hat. Und ich kann mit Verwirrung in Sachen Film- und Serienkunst durchaus im positiven Sinne etwas anfangen. Viel leichter zu verstehen ist dagegen die Serie Herzog Park bei RTL Plus, die mit großer Besetzung aufwartet und im Vorfeld als das neue Kier Royal angekündigt wurde. Wird sich Helmut Dietl 36 Jahre nach Kier Royal im Grabe herumdrehen oder mit einem Prosecco im Himmel auf Herzog Park anstoßen? Darüber reden wir als letztes großes Thema heute, bevor wir mit unseren kurzen Screenshots enden. Lieber Jan, es gibt ja die berühmte Frage nach der frühesten Kindheitserinnerung. Ich spezifiziere die mal, indem ich dich frage, was ist deine früheste Hip-Hop-Erinnerung?
Meine früheste?
Eine fiese Frage, ich weiß, weil wie immer unvorbereitet, aber vielleicht hast du ja eine.
Ich habe tatsächlich, also wenn ich jetzt schon wieder eine so parat habe, dann klingt das so, als wenn wir uns wieder abgesprochen hätten, wie beim letzten Mal mit den Lakers.
Nee.
aber es ist tatsächlich, ich glaube, meine erste Hip-Hop-Erfahrung ist eine Breakdance-Erfahrung, weil ich als so 14, 15-Jähriger habe ich angefangen, die Szene Hamburg zu lesen. Mitte der 80er, hier, ja. Genau, das Hamburger Stadtmagazin. Damals das Wichtigste. Mittlerweile gibt es noch, aber so viele davon gibt es eh nicht mehr. Und da war eine Geschichte drin über so eine Breakdance-Crew, die irgendwo im Hauptbahnhof in der Tube aufgetreten ist, getanzt hat. Und dazu der Titel Hamburg, Doppelpunkt, wie immer zu spät. Und da ging es darum, dass die Hip-Hop-Welle schon längst in der Provinz angekommen war. Also das lief damals so über Stuttgart und Heilbronn und über so Randstädte, da gab es schon richtige Clubs, Frankfurt auch und sowas.
Hattest du gesagt, in welchem Jahr das ungefähr war?
Das musste, ich schätze mal, da war ich so 14, 15, als ich angefangen habe, Szene Hamburg zu lesen. Das war also 1984, 85, jetzt wissen es alle, wie alt ich bin.
Und, obwohl wir das ja immer versuchen zu verschleiern, aber immer wieder Hinweise hier im Podcast drauf geben.
Ja, jetzt ist raus. Und das war aber so ein Schwarz-Weiß-Bild halt mit so Leuten mit so komischen Pepita-Hüten, die halt irgendwo im U-Bahn-Schacht tanzen. Und da hatte ich aber noch gar keinen Bezug zur Musik, sondern erstmal nur zu diesem Breakdance. Und ich glaube, dass ich das dadurch dann auch erstmals richtig wahrgenommen habe und vielleicht danach auch erstmal wach gehört.
Also bei mir, ich habe auch drüber nachgedacht, bei mir war das wahrscheinlich die Serie, über die wir gleich reden, die spielt ja 1990. Und ich habe natürlich schon in den 80ern, da gab es sowas wie Rapper's Delight, also so, ich sag mal, richtigen Oldschool-Hip-Hop, der dann auch in die Hitparaden reingesuppt ist, wo noch so, syllabisch gerappt wurde, also eine Note, eine Silbe und alles ein bisschen einfacher. Und ich glaube, so meine früheste Hip-Hop-Erinnerung, wo mich wirklich so eine Art Faszination gepackt hat, war wirklich in Hamburg. Das muss im Winter 91, 92 gewesen sein. Da war ich halt am Wochenende auf dem Kiez in Clubs unterwegs und da sind wir irgendwann beim von Kneipe zu Kneipe ziehen bei so einer Hip-Hop-Party gelandet, wo dann so New School Hip-Hop lief, wo dann einfach so ein Loop von vorne bis hinten durchlief und Leute wild durcheinander geschrien haben und das hat mich und die Stimmung war am Kochen und alles war verschwitzt und das hat mich, glaube ich, so zum ersten, es war wahrscheinlich so ähnlich wie die Hip-Hop-Initialisierungsszene, die jungen Leute in der Serie erleben.
Bei Almost Fly, genau. Das war wahrscheinlich im Tiefenrausch oder sowas, ne? Oder
das
im
kann Powerhouse. Gut sein. Das war in der Nähe vom Hans-Albers-Platz, aber ich weiß nicht mehr, wie der Club damals hieß.
Ja, okay.
Ja, genau. Ja, dann lass uns doch mal loslegen. Wir reden über Almost Fly, eine Miniserie, 6x45 Minuten bei Warner TV-Serie. Das ist der Sender, der ehemals TNT-Serie hieß und der uns solche, ja, doch ziemlich erstaunlichen deutschen Serien wie 4 Blocks oder 4 Blocks gebracht hat. Heißt seit geraumer Zeit Warner TV-Serie, kriegt man unter anderem über ein Sky-Abo und diverse andere Konstrukte. Die Serie ist am Montag, dem 2. Mai, mit einer Doppelfolge gestartet und die Episoden 3 bis 6, die kommen immer montags im Wochenrhythmus. Ja, worum geht's? Es spielt 1990 in einer deutschen Kleinstadt. Ich glaube, sie ist nicht näher benannt. Und da sind drei junge Typen, die sind so 16 oder 17 Jahre alt. In den Beschreibungen zur Serie variiert das immer so ein bisschen, aber ist auch nicht so wichtig. Das sind eher so Außenseiter-Typen auf sehr unterschiedliche Art. Und die entdecken in einer amerikanischen Garnisonsstadt, also die GIs, die Amis sind da in dieser Provinzstadt, die entdecken Hip-Hop und damit ein neues, aufregendes Leben. Und die drei Typen sind der schüchterne Walter, gespielt von Samuel Benito. Der hat so einen älteren Metal-Bruder, Helly, und die sollen die Tankstelle des Vaters übernehmen, sozusagen das Horrorszenario seiner Zukunft, er als Tankstellenwärter. Außerdem ist der Typ unheimlich schüchtern. Dann gibt es den dunkelhäutigen Ben, sein Freund, gespielt von Andrew Porfitz. Das ist so ein lustiger Vogel, der aber auch irgendwie so seine Pubertätsprobleme hat. Und dann gibt es noch den bisschen verklemmten Technik-Nerd Nick, gespielt von Simon Fabian, der irgendwie so ein bisschen strenge, seltsame Eltern hat und der auch halt so der klassische Nerd-Typ ist. Und die, ja, es ist eigentlich so eine Generalerzählung, ne? Die treffen coole Typen, das ist so eine Rapper-Crew, die da irgendwie Halt macht und in dem Club von Amis auftreten soll. Und dann beschließen sie eben, dass sie selber eine Hip-Hop, also sie sind auf dem Konzert von denen, und dann beschließen sie, dass sie selber eine Hip-Hop-Crew an Start bringen wollen. Und der große Termin ist sozusagen das Schulfest, auf dem sie mit ihrer Combo auftreten wollen. Das ist im Prinzip die Handlung, und es ist eine Coming-of-Age-Serie. Man sieht, wie die Kids Hip-Hop entdecken und die ersten ungelenken Schritte damit machen, und man sieht halt gleichzeitig deren Nöte und mit Mädchen und mit abwesenden Vätern und wie sie halt versuchen, sich ins Leben zu kämpfen. Habe ja, ich doch das einigermaßen in deinem Sinne zusammengefasst?
Du hast es schon deshalb richtig zusammengefasst, weil Florian Garg, der Showrunner der ganzen Geschichte, also Autor und Regisseur,
ja,
der hat, legt sich zu keiner Zeit richtig fest, was, worum es eigentlich geht. Es ist natürlich so die Entstehung des deutschen Hip-Hop oder des deutschsprachigen Hip-Hop zum Beginn der 90er Jahre, also so.
Genau, man muss nämlich sagen, die versuchen am Anfang auf Englisch zu rappen,
ja,
aber sie können eigentlich gar kein Englisch. Das ist auch unglaublich lustig, wie sie dann versuchen, irgendwelche Worte rauszuhören, die falsch aussprechen, keine Sinnzusammenhänge herstellen, und dann sagen sie irgendwann, hey, versuchen das auf Deutsch, und dann, ja, dann knallt's eben.
Genau, dann knallt's, und das ist halt, der Hip-Hop steht schon im Zentrum dieser Geschichte, so als Anker, der sich durch alles zieht, weil sie lernen auch noch so ein Mädchen aus dem Osten kennen, Denise aus, weiß ich nicht, Erfurt oder irgend sowas.
Die Nice, die sich
nennt, unheimlich gute Tänzerin ist und so. Und die, es treten also verschiedene Diskriminierungshintergründe auf, so in dieser wahrscheinlich rheinland-pfälzischen Provinz oder sowas, wenn es da GI-Kasernen
gibt. Muss amerikanisches Besatzungsgebiet gewesen sein, ja.
Und das heißt, diese vier Hauptcharaktere, die kümmern sich schon auch immer um die musikalischen Aspekte, aber dürfen dabei natürlich auch ihre Pubertätsprobleme verhandeln. Oder gar nicht unbedingt immer Pubertätsprobleme, sondern auch Pubertäts-Specials und Highlights und alles, was damit halt so zusammenhängt. Was du meinst, Coming of Age. Aber es ist trotzdem, also mich hat wirklich ganz besonders dieser Hip-Hop-Aspekt daran getriggert, weil Florian Garg kommt selber so aus der Sprayer- und Hip-Hop-Szene. Der hat vor 15, 16 Jahren mal den Film Whole Train gedreht, damals mit Elias Mbarek.
Ja, so. Das war so eine seiner ersten Rollen, ne? Da war so ein junger Sprayer, ne?
Genau, also er ganz neu, aber auch Florian Garg ganz neu, so frisch von der Filmhochschule.
Hast du Whole Train gesehen? Weil ich hab's nicht gesehen.
Doch, ich habe den damals gesehen. Der ist halt auch so mittlere Nullerjahre, also der ist nicht besonders gut, der Film, aber er macht genau wie hier eine unglaublich gute Erzählung einer Subkultur in ihren Anfangsjahren, und das finde ich auch, das setzt diese Geschichte hiermit sozusagen fort und macht das gleichzeitig mit einem großen Verständnis für die Musikalität, die da drin steckt, aber auf der anderen Seite auch mit einem großen Verständnis für seine jugendlichen Charaktere, und das macht diese Serie bei allem, was ich darin wieder auszusetzen habe, weil es natürlich ein Kostümfilm ist, macht er das wirklich gut und macht er das einerseits auf eine originelle Art unterhaltsam und auf der anderen Seite aber auch mit durchaus Tiefgang, also so mit so einem soziokulturellen Background, den er uns erklärt, wie das damals eigentlich alles war.
Wir reden ja normalerweise, und das ist ja auch das große Spannende und Plus an unserem Podcast, den wir da selbst rausziehen, wir reden ja vorher nicht so darüber, wie wir die Sachen, auf die wir uns geeinigt haben, finden, aber wir hatten mal kurz telefoniert oder gemailt, da hatte ich bei dir rausgehört, dass du Almost Fly nicht so, dass ich dich das nicht so begeistert hat. Und das fand ich spannend, weil ich möchte sagen, das war eigentlich bis jetzt so die Serie, die mir dieses Jahr am meisten Spaß gemacht hat. Es ist vielleicht nicht die allerbeste Serie, über die wir in diesem Jahr gesprochen haben, aber ich habe so einen unglaublichen Spaß, so eine Freude beim Schauen gehabt. Und man muss vielleicht auch ja selber mal überlegen, woran das liegt. Und das, glaube ich, ist einmal dieser Hip-Hop-Aspekt, der überhaupt nicht didaktisch rübergebracht wird, sondern einfach so verspielt, entdeckerisch. Also so nach dem Motto, dass die dann da stehen und versuchen, irgendwelche Gesten einzuüben, die man als Rapper auf der Bühne so machen könnte. Und das ist natürlich extrem unfreiwillig komisch, wird aber nicht ausgestellt als Komik, sondern ist einfach so, wie man selber als junger Mensch peinliche Sachen macht und versucht, die einfach irgendwelche Leute nachzuahmen. Und in der Kategorie gibt es so viele wunderbare Szenen und deswegen sage ich, Coming of Age ist immer so ein Schlagwort, aber das muss man auch beherrschen, man muss sich da einfühlen, man muss die Leute ernst nehmen und trotzdem so eine Leichtigkeit haben, so eine Faszination, die man eben selber in diesem Alter empfindet, wenn alles neu ist, was man macht. Und das macht Almost Fly auf eine ziemlich überragende Art und Weise. Und gerade wenn du das mit anderen deutschen Serien vergleichst, die versuchen irgendwie so junge, ja, junge Befindlichkeiten darzustellen, ist das schon sehr, sehr weit oben, finde
genau,
ich,
was der Gag da gemacht hat. Ich finde auch, er versetzt sich tatsächlich in seine Figuren rein, aber was ich eben angedeutet habe, und deswegen habe ich vielleicht, als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten, hatte ich nur die erste Folge-Intus oder sowas, das kann ich gar nicht sagen. Aber es ist natürlich, es krankt an allem, was deutsches Kostümfernsehen so fürchterlich macht, weil die, weil sie einfach sich nie sicher sind, also die AusstatterInnen, die das Ganze so optisch organisieren, sind sich nie ganz sicher, ob sie tatsächlich historisieren wollen oder ob sie die auch die Gegenwart triggern wollen, also das Publikum von heute mit den heutigen Seh- und Hörerfahrungen. Das heißt, die Protagonistinnen in dieser Serie, die sprechen alle, wie die Leute heute sprechen. Die haben alle so einen komischen Agro-Berlin-Gangster-Slang drauf, den in den späten 80ern, frühen 90ern niemand benutzt hat.
Niemand. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, oder? Dieses Reden, also ich kann das nicht gut nachmachen, ich will es auch nicht gut nachmachen. Das ist halt so, wie halt heutzutage so Gangster-Rap intoniert wird, auch in der Kommunikation. So reden die. Die benutzen Worte wie Beef und geht gar nicht. Und so Worte, die gab es damals einfach nicht.
Beef gab es damals nicht. Das ist tatsächlich der einzige Begriff, wo ich auch kurz nachgedacht habe, hat man 1990 Beef gesagt? Vielleicht hast du recherchiert?
Nein, in der Bronx hat man es womöglich gesagt. Das kann ich mir gut vorstellen. In Deutschland hat man das nicht gesagt. Das ist ein Begriff, der ist in den letzten 5-6 Jahren in die Jugendsprache reingerutscht und dadurch halt auch zu uns Oldies. Und davor läuft es über. Also da wird auch sowas gesagt wie alles gut und so. Okay. Das sind alles so, das ärgert mich einerseits, aber andererseits zeugt es auch davon, dass Florian Garg die Geschichte nicht über die Maßen wichtig nimmt, sondern er benutzt sie halt einfach als Vehikel, um eine geile Geschichte zu erzählen. Ja. Und das macht er. Und ich finde, es ist auch nicht überinszeniert oder überkostümiert. Es gibt ja auch noch ganz andere Figuren. Es gibt noch so zwei komische Gangster,
genau.
So Kleingangster-Typen, die da so...
Die decken den Sprayer-Aspekt ab, weil der Garg ist ja selber, kommt ja aus der Sprayer-Szene und ich hatte so den Eindruck irgendwann, okay, Hauptfiguren sind die drei Hip-Hopper, also Rapper, DJ. Wir haben das Mädchen, diese D-Nice, die Breakdance macht, die eben auch erstaunlicherweise aus dem Osten kommt, was auch noch ein witziger Aspekt ist, weil die Serie spielt zu einem Zeitpunkt, als die Mauer gerade geöffnet wurde. Und dann dachte ich, okay, da haben wir das heilige Hip-Hop-Triumphirat, Rappen, Sprayen, Breakdancen, da brauchen wir auch jetzt noch zwei Sprayer. Und das sind die Figuren, mit denen ich vielleicht noch am ehesten so ein bisschen Probleme habe. Das sind so zwei Typen, die sind ein bisschen älter als die anderen, die so 16 sind. Und das sind auch gleichzeitig so bisschen so kleinkriminelle Typen, die sind so ein bisschen drüber, auch in der Art, wie sie miteinander kommunizieren, sind so ein bisschen wie so Tarantino-Figuren, die das Tarantino-Niveau nicht so ganz erreichen. Hat man ja gern mal so diese Art von Figuren mittlerweile. Die fand ich, die haben auch ihre Momente, aber wie fandst du die beiden Typen.
Die waren drollig. So der ja. eine ist so ein Superproll, ein untergebildeter Superproll, der aber ständig mit irgendwelchen historischen Analogien und Zitaten aus der Weltgeschichte um sich wirft und dann so ein bisschen falsch platziert, aber so ein belesener Depp ist das ein bisschen. Und der andere ist halt wiederum einer, der sieht, der hat ein Styling, das gab es 1990 nicht. Das gibt es 2021, gab es das in Berlin und Hamburg, aber es gab es definitiv nicht in der Zeit. Stimmt. Aber scheiß drauf.
Das sieht so ein bisschen aus wie, aber wohl so ein bisschen aus wie Phil Lynott von Thin Lizzy irgendwie 1980.
Oha, den kennen jetzt hier aber auch wieder nicht so viele. Wir sagen heute viel über unser Alter aus.
Ja,
ich finde es nicht schlimm. So, es hat mich anfangs gestört. Im Laufe der Serie hat es sich aber gezeigt, dass es dem Florian Garg einfach Wumpe ist, ob die ganzen historischen Analogien stimmen und sowas. Er möchte eine Geschichte über die Entwicklung des deutschen, des englischen oder amerikanischen zum deutschen Hip-Hop darstellen und möchte gleichzeitig aber auch ein bisschen diese Subkultur also im Spießer-Zusammenhang dieser rheinland-pfälzischen, sage ich jetzt einfach mal, Provinz konterkarieren. Also erzählt auch ein bisschen was darüber, in welchem Umfeld sich dieser Hip-Hop entwickelt hat.
Ja.
Und das macht er so, dass es, wie du sagst, die macht richtig Laune, die Serie. Und man hofft aber gleichzeitig so ein bisschen, dass sie dann noch finito ist. Also, dass sie nicht noch fortgesetzt wird, weil sie in sich abgeschlossen ist, so, ohne jetzt das Ende verraten zu wollen, aber die ist fertig. Man könnte noch 1000 Folgen weiter erzählen, aber dann würde es sich wahrscheinlich nur noch selbst wiederholen und selbstreferenziell werden.
Also für mich war die Serie natürlich auch deswegen interessant oder ja, ist mir ans Herz gegangen, weil ich ja selber aus so einer Stadt komme, aus Hanau. Ach, das ist die, das ist zwar nicht ganz so klein wie diese Provinzstadt, die wirklich sehr, sehr entlegen ist wie in dem Film, weil sie halt in einem Ballungsraum liegt, aber das war, Hanau war, als ich aufgewachsen bin, eben mit so 40.000 Amerikanern und 5, 6, 7 Kasernen, die zweitgrößte amerikanische Garnisonsstadt in Deutschland nach der Kaiserslautern-Area, wo auch so Rammstein und sowas, Landstuhl dazugehört. Und wir sind praktisch mit den Amerikanern auch mit dieser Kultur aufgewachsen. Und noch stärker als ich im Prinzip sind das meine Eltern. In den 60er Jahren hat die Stadt, die knapp 100.000 Einwohner hatte, damals vibriert. Da gab es mehr Live-Clubs als im benachbarten Frankfurt. Jeden Abend hat eine Band, haben 6, 7 Bands gespielt und das ist alles diese amerikanische, das war damals ging es noch um Rock'n'Roll und Beat und sowas. Das war dieser amerikanischen Kultur zu verdanken und deswegen kenne ich diese Faszination und dieses dieses Fluidum, was in dieser Serie beschrieben ist,
ne? Ja, und also was du auch meinst, dieses erste Konzert, auf dem sie sind und auf dem sie wirklich alles fallen lassen, also sie schütten alles aus, alle Hormone raus. So,
das ist, wo die amerikanische Original-Hip-Hop-Crew auftritt,
genau,
in dieser Kaserne, wo sie sich reinschleichen, auch mit Tricks, dass sie da überhaupt reinkommen. Es hat also alle diese Aspekte, die man selber von der Jugend kennt, so dieses erste faszinierende Konzert, wo man irgendeine Musikrichtung entdeckt. Aber ich habe dich unterbrochen.
Nee, das war genau das war's. Also ja, so das haben wir, glaube ich, alle Leute, die halt irgendwie so ein Clubkulturgen in sich tragen, die haben das schon mal erlebt und die haben Erweckungserlebnisse gehabt. Und dieses Erweckungserlebnis ist auch musikdramaturgisch gut gemacht.
Ja.
So, ist eine echte Crew, die da vorne steht mit echter Musik. Ist wahrscheinlich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen picky jetzt so, aber wahrscheinlich war die Musik jetzt nicht ganz 90, sondern eher ein bisschen Mitte der 90er.
Danach,
so.
Ja.
Aber es muss nicht immer zeitchronologisch sein. Es tut nicht Not. Also es ist halt, wenn man Geschichtsfernsehen erzählt, dann erzählt man Geschichtsfernsehen. Das ist aber eine Unterhaltungsserie mit einem geschichtlichen Hintergrund. Ja. Und fertig. Und gut gemacht. Danke, Florian Garg.
Und ich fand halt auch, weil Hip-Hop, das Entstehen von Hip-Hop in Deutschland, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt keine Fiction-Serie bis jetzt darüber. Deswegen fand ich die Idee schon mal,
ich runzel in mich rein, aber
ja, es gibt sehr viele Dokumentarfilme und meiner Meinung nach wurde das Entstehen von Hip-Hop in Deutschland bis jetzt immer so ein bisschen, ja, politisch im Sinne von Rassismus und also so ein bisschen pädagogisch auch aufbereitet, so Advanced Chemistry und diese ganzen frühen Hip-Hop-Acts, ne? Und dann der Sündenfall in Richtung Pop mit Fantastische Vier und was aber auch wieder seine Berechtigung hat. Das wurde uns alles, glaube ich, in verschiedenen Dokumentationen und Dokumentarfilmen erklärt. Aber ich habe noch nie eine deutsche Produktion gesehen, die so mit so viel Spaß und so viel ja, Freude einfach von dieser Zeit und von dieser Kultur erzählt. Und deswegen finde ich das ein herausragendes Stück. Und ich finde übrigens auch die Dialoge ziemlich gut.
Also teilweise schon, ja.
Es gibt schon, also wenn man so bei schmissigen Dialogen sind, klar, wie heißt nochmal der schwarze Junge?
Ben.
Der Ben, der hat natürlich die besten Sprüche. Und als dann dieses, ich glaube, er sagt er denn, als diese Denise aus dem Osten kommt, also wird ja immer damit gespielt, dass also Maueröffnung und Begrüßungsgeld und so weiter, und dann kommt die halt in ihren Moonwashed Jeans und Moonwashed Jeansjacke, und dann sagt er einfach zu ihr, Jeansmützen waren aus. Weil das Einzige, was noch fehlt, ist praktisch eine Moonwash-Jeans-Mütze. Und das fand ich, und das wird einfach so unkommentiert so da stehen gelassen. Und es gibt viele Dialoge dieser Art, die so diese Qualität haben. Und deswegen hat mir diese Serie sehr, sehr gut gefallen. Und ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass man diese Serie als unserer Generation zugehörig mit seinen eigenen Kindern vielleicht sogar guckt. Also ich habe schon überlegt, ob ich das mal mit meinem Sohn, der nächste Woche 12 wird, einfach mal nochmal so rewatche, weil ich könnte mir vorstellen, dass der da Spaß dran hat. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht? Also ich will darauf hinaus, dass es eigentlich fast Familienfernsehen ist mittlerweile. Man könnte sagen, das ist eine Serie für Kinder und ihre Eltern.
Ist ja auch komplett Sex- und Crime-frei. So. Also die ist auf jeden Fall arglos und leuchtselig. Also es ist eine Serie, die du mit Sicherheit mit Kindern gucken kannst. Ich weiß nicht, also könntest du mal probieren, die mit meinem Sohn zu gucken, wenn Apple das noch eine Weile lang in seinem Vorführraum stehen lassen hat. Apple Sky ist das, ne?
Sky, ja, genau.
Vielleicht mache ich es auch nicht. Wir gucken nicht so viel fern zu Hause Serien zusammen.
Ich will auch das jetzt nicht dir verschreiben, dass du das mit deinem Sohn gucken musst. Aber ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und wie gesagt, ich hatte eine Menge Spaß bei der Serie und ich möchte Ihnen wirklich danken für das Stück. Ich finde es sehr, sehr gelungen, zumal wenn man überlegt, dass es wahrscheinlich mit relativ kleinem Budget entstanden ist. Und ja. Es sind einfach faszinierende Sachen drin, wie so grundsätzliche Fragen wie bringe ich eigentlich so einem Plattenspieler das Scratchen bei? Also wie sie dann so, denken sie, ja, wie machen die das dann und tun dann mit so einem normalen Plattenspieler so Platten bewegen, und man ist dann praktisch so eine Weile dabei, wie der Technik-Nerd, der dann der DJ wird, der Nick, dann einfach versucht, ja, wie geht denn das und warum und seine Geräte dann zusammenschraubt, und das ist alles wunderbar entdeckerisch und ja, im besten Sinne jugendlich naiv dargestellt, ohne es auszustellen, und das finde ich, macht die Serie grandios.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt wiederholen wir uns langsam.
Wir wiederholen uns lange. Wir könnten auch noch erwähnen, dass Nick sich zum Beispiel das erste Crossfader-Mischpult aus Lego baut, so super netter Gimmick, so ist nicht richtig wahrscheinlich, aber so,
stimmt.
Warum nicht?
Ja.
So, warum nicht? Es ist nochmal eine bunte Note mehr, und damit kommen wir, glaube ich, jetzt mal zu einem Format, das mal so richtig dark ist und das Gegenteil von bunt und eigentlich
ja
praktisch nur in Sepia-Farben stattfindet.
Also du wirst gleich erzählen, worum es geht, aber ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, es geht um Shining Girls, das ist eine Apple TV Plus Serie, 8 Folgen, 41 bis 60 Minuten, ist am Freitag, 29. April mit 3 Folgen gestartet, und ab jetzt gibt's jeden Freitag eine neue Folge. Und Jan, ich war noch nie so gespannt in diesem Podcast, wie du eine neue Serie vorstellst, wie jetzt bei Shining Girls.
Das Problem bei dieser Serie ist, dass ich eigentlich nichts davon erzählen möchte, weil der größte Twist dieser ganzen Geschichte ist so überraschend, dass er zu viel verraten würde. Also gerade wenn man die erste Stunde sehen möchte, ohne so, sozusagen entzaubert zu werden, darf man nicht sagen, worum es am Ende geht. Ich versuche mich nachher nochmal drum zu...
Ich habe einen Vorschlag, weil ich habe genau darüber nachgedacht und habe noch überlegt, ob ich jetzt, bevor wir den Podcast aufnehmen, nochmal mit dir telefonieren sollen, wie wir es eigentlich machen sollen. Aber dann habe ich gedacht, lass es uns doch so machen. Wir werden über diesen Twist reden, weil ich finde, wenn wir über diesen Twist nicht reden, dann können wir uns 80% der Besprechung zu dieser Serie sparen. Aber wer jetzt Shining Girls, wer völlig naiv und unvorbereitet in diese Serie gehen will, so wie ich es getan habe, ich wusste wirklich gar nicht, worum es geht, Der sollte vielleicht an dieser Stelle zur nächsten Markierung, zu unserem dritten Thema springen, weil wir ein bisschen über diesen Twist reden
werden. Nee, lass mich mal einen Vorschlag machen. Ich mach einmal laut Map, bevor wir diesen Twist auflösen. Ich mache nachher einen Vorschlag, ihn aufzulösen, ohne den Begriff zu nennen. Vielleicht bist du damit glücklich.
Ich sage eine Sache noch dazu.
Ja.
Ich war überrascht, dass alle deutschen Feuilletons, die über diese Serie geschrieben haben, den Twist schon in der Headline oder der Unterheadline schon verraten haben.
Ja.
Also keiner hat darauf verzichtet.
Ich habe darauf verzichtet. Ich habe es, glaube ich, im Tagesspiegel gemacht. Ich habe darauf verzichtet. Wir erzählen erstmal ganz kurz die Geschichte. Die ist auch tatsächlich vergleichsweise schnell erzählt.
Ich dachte, du sagst jetzt, die ist auch tatsächlich passiert.
Das ist nie passiert. Nee, das Ganze basiert auf dem Bestseller von Lauren Boyks oder Bukes. Ich glaube, es ist eine südafrikanische
Autorin. Ja, ich habe sie mal nachgeschlagen. Lauren Bukes oder Bukes. Das ist eine weiße Südafrikanerin, so Mitte 40. Ist ein Roman von ihr.
Okay. Erster Twist dieser Serie ist mit Elizabeth Moss. Muss man gleich mal sagen. Ist die Hauptfigur, nämlich die Zeitungsarchivarin Kirby Masraki, die ganz am Anfang dieser Serie mit einem Leichenfund konfrontiert wird, der sie zurückführt zu einem Trauma, das sie selbst 6 Jahre zuvor erlebt hat. Diese Leiche wurde nämlich aufs Übelste verstümmelt und gleicht einer Reihe anderer Frauen, die so im Laufe der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, so im Raum Chicago ist es, glaube ich.
Also es spielt in Chicago, die Serie, ja.
Auf ähnliche Art verstümmelt wurden, also so rituell verstümmelt und danach getötet. Sie war 6 Jahre zuvor die erste Frau offenbar, die diese Verletzung davongetragen hat und nicht daran gestorben ist. Und wir begleiten jetzt diese sehr verstaubte, sehr deprimierte, so in sich gekehrte Zeitungsarchivarin, dabei, wie sie mit einem echten Journalisten 2-3 Stockwerke drüber, gespielt von Wagner Moura, Dan heißt er, sich auf die Spur des möglichen Täters begibt. Und mein Vorschlag, um das zu vermeiden, was womöglich zu viel Trigger von dieser Geschichte ist, es gibt da ganz schön viele Risse im Zeitraumkontinuum. Das heißt, ihre Realität wird permanent durcheinander gerührt. Sie befindet sich manchmal am einen Ort und eine Sekunde später befindet sie sich an einem anderen Ort. Sie flirtet mit einem Typen bei sich im Zeitungsarchiv und ein paar Minuten später, ein paar Szenen später kommt sie nach Hause und der Typ ist ihr Ehemann.
Und eigentlich lebte sie eben noch mit ihrer Mutter zusammen.
Genau, vorher lebte sie mit ihrer Mutter zusammen und sowas. Das heißt, im Leben dieser Kirby, ist alles durcheinander geraten. Also es hat alles, was Struktur haben könnte, es wird permanent in sich aufgelöst und gleichzeitig, wie sie sich halt auf der Suche nach diesem Typen befindet, ein Mann vermutlich, der auch immer wieder zu sehen ist, also dieser Täter tritt ständig auf, wird gespielt von Jamie Bell und ist so ein Serial Killer, der so innerhalb von einer Zehntelsekunde von absolut liebenswert auf abgrundtief diabolisch wechseln kann. Großartige schauspielerische Leistung.
Kanntest du Jamie Bell?
Ich kannte den vorher nicht, nee.
Das ist der Junge, der ist der Schauspieler, der ist ein Brite, der im Jahr 2000 Billy Elliot, I Will Dance, diesen vielfach prämierten Film, den Jungen gespielt
hat. Das ist ja crazy. Ja, ja gut, ja. Hat eine interessante Entwicklung genommen. Und wir begleiten also diese drei im Grunde genommen, wie sie sich einander annähern, wieder voneinander entfernen und so. Und der Twist, der dabei gemacht wird, Ich möchte es echt nicht sagen, weil es ist nicht nötig, das zu sagen. So, das ist halt, wenn sich das eröffnen kann, es ist alles ein bisschen mysteriös, es ist insofern ein Mystery-Thriller, aber der erzählt diese Geschichte, also auch diese innere Verkastung dieser Kirby, grandios gespielt, wie immer, von Elizabeth Moss.
Elizabeth Moss, bekannt geworden durch Mad Men, durch die Handmaid's Tale, jetzt ja, natürlich zuletzt einige Staffeln gemacht, eine der wie hieß die neuseeländische Serie, Top of the Lake, also eine der, Elizabeth Moss wird, glaube ich, 40 dieses Jahr, so eine der großen Schauspielerinnen ihrer Generation, kann man sagen, und hat sie, glaube ich, auch mitproduziert, ist ihr Projekt, sie hat, glaube ich, eine Produktionsfirma gegründet mit Leonardo DiCaprio, hängt, glaube ich, mit drin. Ne? Also ist so ein bisschen so ihr Serienprojekt. Und du hast gerade gesagt, Mystery Thriller. Vom Genre her ist es erstmal eine Kriminalserie, ne? Weil es wird ein Serienmörder gesucht. Die Suchenden sind keine Polizisten, die tauchen am Rande auf, sondern es sind Journalisten. Also es ist dieser dieser Zeitungsjournalist und die Kirby, die halt als Archivarin mit ihm so ein bisschen da so zuarbeitet, oder die beiden verfolgen praktisch diese Recherche zusammen. Genau.
Ist so ein bisschen Skandinoir, würde ich sagen, in den USA. Und ich möchte mich eher darauf konzentrieren, von wem es gemacht wurde. Es wurde gedreht von Michelle MacLaren, und die Showrunnerin ist Silke Luisa. Das heißt,
sehr weiblich, ne?
Sehr weiblich, und man merkt es auch an, wie viel Empathie für alle Figuren. Es ist gar nicht so, dass weibliche Produktionsteams stärkere Empathie für die weiblichen Figuren haben, sondern sie haben für alle mehr Empathie. Das ist natürlich eher ein Gender-Phänomen als ein Geschlechterphänomen, aber so ist es nun mal. Und man merkt es dem an, dass sie sich in alle Köpfe hineinversetzen wollen, und ganz besonders natürlich in den von Elizabeth Moss, die in sich permanent Gegensätze vereinigt hat. So eine trotzige Traurigkeit, so eine wütende Gelassenheit. Also es ist alles, sie hat immer alles, manchmal
in einer Sekunde. Elizabeth Moss ist ja bekannt dafür, dass sie sozusagen in derselben Szene kann sie so eine Verletztheit und so eine Wildheit spielen, und das ist okay, aber wir müssen, glaube ich, gar nicht darüber reden, was Elizabeth Moss kann, weil dass sie unheimlich viel kann und eine Serie alleine tragen kann, das ist, glaube ich, bekannt. Aber ich möchte mal so einsteigen oder weiterführen das Ganze, dass ich so meine eigenen Eindrücke, ich gucke mir diese Serie an, und ich hatte mit den ersten beiden Folgen tatsächlich Probleme. Ich war so verloren und dachte, was machen sie denn da jetzt? Ich hatte eigentlich schon meine Vorbereitung nach zwei Folgen abgeschlossen und wollte dir sagen, okay, das ist schon irgendwie gut gemacht, aber für mich ist das Christopher Nolan Trauma, was ich mit dieser Serie erlebe. Also die Idee ist genial, es ist toll gemacht, aber ich fühl's nicht so, ne? Also dass man so, also Christopher Nolan, der Inception und Tenet und Memento und diese ganzen Mindfuck-Geschichten erzählt, wo man die ganze Zeit, geht das jetzt überhaupt? Und was macht der jetzt und warum und was war davor und wie ist jetzt der Twist? Und das sehe ich da auch, aber ich konnte mit den Figuren nicht so mitfühlen. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, nee, da kannst du jetzt nicht aufhören. Dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich nochmal am nächsten Abend eine dritte Folge. Und dann hat es mich so gepackt, dass ich die dritte, die vierte und die fünfte am Stück geguckt habe. Und jetzt bin ich auch der Meinung, das ist eine sehr, sehr gute Serie, die ich unbedingt empfehlen muss. Aber worum geht es eigentlich? Ne? Diese Verwirrtheit, über die wir, wie die du angedeutet hast, dass diese Kirby sich sozusagen verloren fühlt in ihrem Leben. Da dachte ich erst, ist das jetzt eine Serie über, hat die Demenz? Ist das eine Serie über eine demente Figur, die versucht, irgendwie ihr Leben aufzuklären? Es gibt ja gerade, Samuel Jackson hat ja gerade auch bei Apple TV Plus diese Serie, wie heißt sie, Ptolemy Gray oder so, die letzten Tage. Da geht es ja um einen Dementen, der versucht, einen Fall aufzulösen. Und die gleiche Geschichte haben wir ja schon mal in der dritten Staffel von True Detective erlebt. Das ist ja auch gerade so ein bisschen en vogue. Und ich dachte, das ist jetzt so eine junge Frau, die Demenz hat und die versucht, so ihr eigenes Leben und die Geschehnisse irgendwie aufzuklären. Aber das ist es nicht. Und dann habe ich in den Kritiken gesehen, noch eine ganz andere Interpretation, nämlich, dass es um Opfertrauma geht, dass die praktisch deswegen so ihre Realität so disparat und zerfallend erlebt, weil sie eben so ein Trauma davon getragen hat, von diesem Angriff. Und
beides hochinteressante und beides hochrealistische Interpretationen, ja. oder Möglichkeiten, potenzielle Handlungstwists, absolut. Ich weiß nicht, wollen wir MERP sagen
und sagen
eins auf drei zählen?
MERP und sagen, und dann lösen wir es auf.
Okay,
genau. Und wenn ihr keine Lust habt, den Twist jetzt zu erfahren, dann geht auf die Zeitmarke und klickt zu unserem dritten Thema.
Ja, das oder einfach für so, ich sag jetzt MERP, 3 Sekunden, dann könnt ihr Ton ausmachen und 5 Sekunden genau. Später könnt ihr wieder anmachen, weil wir müssen es dann auch gar nicht weiter elaborieren. So, MERP, 1, 2, wir sollen nicht runterzählen, ne? 3, 4, 5. Es geht um Zeitreisen. Der Killer ist ein zeitreisender Serienkiller. Und das hat mich eigentlich auch angekekst und deswegen finde ich das auch nicht.
Genervt,
meinst du? Das hat mich voll genervt. Aber wir haben jetzt ja gesagt, dass wir nicht weiter darüber reden, oder wollen wir noch weiter? Nee, wir wollen nicht weiter darüber reden.
Na, es ist schon interessant, weil ich finde mit der Aussage, der Typ reist in der Zeit, ein Killer, der in der Zeit reist, das klingt erstmal so, als würden wir hier die düstere Version von Loki verhandeln oder so. Aber letztendlich muss man bei dieser Geschichte, die ja in Sachen Recherche, also wenn sie versuchen, diese Kriminalfälle, die Verbindung zwischen den Opfern herzustellen.
Ja, ganz kurz, du darfst jetzt das Wort jetzt nicht noch wieder verwenden, weil jetzt sind wieder möglicherweise welche zurückgekommen. Okay.
Aber man überlegt sich ja die ganze Zeit, wie immer bei diesem Thema, geht das überhaupt? Ist es klar, es ist immer, das Thema ist immer paradox, aber würde das so funktionieren in der Logik, in der die Geschichte gebaut ist? Und hast du darüber nachgedacht oder hast dich da einfach von entkoppelt?
Ich habe mich davon entkoppelt. Ich wollte da nicht tiefer drüber nachdenken. Ich habe mich an den Rest der Geschichte gehangelt und fand den herausragend erzählt.
Ja.
Und habe dann meine Vorbehalte habe ich so in den Hintergrund drängen können, und das hat gut geklappt. Und deswegen konnte ich die Serie trotzdem gut gucken. Und es ist auch in sich schlüssig alles. Also es ist in sich schlüssig erzählt. Es ist auch alle Sprünge und alle Unlogiken und sowas, die damit zusammenhängen, sind irgendwie werden aufgelöst auf die eine oder andere Art. Das heißt, es ist von der Silke Louisa, die das Drehbuch geschrieben hat.
Übrigens eine, die noch nicht so viel gemacht hat. Ne? Das ist die Showrunnerin, zumindest auf der kreativen Seite, die Autorin.
Beide nicht. Also auch die
Regisseur. Meinst du Michelle McLaren?
Ja, die kann
den. Nee, die hat ganz viel schon gemacht.
Ach so, aber
das ist eine Kanadierin. Nee, das ist halt so eine typische Serienregisseurin, aber die hat gemacht X-Files, Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones und Westworld.
Ja, das sind doch alles Sachen, die kennt doch kein Mensch.
Kennt kein Mensch, ne? Also ich meine, eine Frau, die in allen diesen genannten Serien Folgen gedreht hat, die ist...
Okay, dann nehmen wir alles zurück.
Die ist ja echt krass. Die verdient Respekt.
Ja, Respekt.
Ne? Wie fandst du das Setting? Also wie fandst du es filmisch? Also ich fand ja, das spielt in Chicago. Zu Chicago habe ich ja seit einer meiner erstfrühesten Lieblingsserien ER eine besondere Beziehung. Dieses kühle, fröstelige, aber auch klare, was die Stadt so ein bisschen ausstrahlt, ist in der Serie, finde ich, gut eingefangen. Ne?
Also ja, aber nicht vordringlich.
Nicht vordringlich. Also, nee, es ist keine stylische Serie. Sie ist relativ nüchtern.
Ja.
Gefilmt, versucht nicht irgendwelche Gimmicks. Die Gimmicks, das Gimmick sind die Twists, die seltsamen Sachen, die da passieren, ne? Muss man schon sagen.
Ja, also ich kann die wirklich empfehlen, und man muss über so eine kleine Hürde rüber, ja. Sich rüberhangeln, aber auch nur, wenn man so ein Typ mit so, der so picky bei bestimmten Themen ist wie ich, dann könnte es vielleicht schwierig werden, glaube ich aber nicht. Ich glaube, ihr kommt da alle gut rein.
Also wie gesagt, wenn ihr die Serie startet und nach zwei Folgen sagt, ja, irgendwie ist schon nicht schlecht, aber macht mir irgendwie keinen Spaß, dann geht es euch vielleicht genau wie mir. Ich brauchte die dritte Folge, und vielleicht haben sie auch deswegen zum Start drei Folgen am Stück gezeigt und erst danach im Wochenrhythmus machen sie weiter, weil du brauchst diesen langen Einstieg in die Serie. Aber wenn du den geschafft hast, ist es wirklich faszinierend.
Mhm. Ne? Ja, mach das mal. Guck
euch also
das mal
an. Es war einer der überraschenden Twists für mich in meinem Erleben einer Serie, weil ich hatte sie eigentlich schon abgeschrieben und wollte sie unter dem Nolan Phänomen abbuchen. Ich sage, ja, interessant, aber nicht meins, und musste dann feststellen, dass ich auf einmal tierisch Bock habe, die Serie weiterzugucken. Also mir fehlen noch zwei oder drei Teile. Mhm. Und ja, vielleicht geht es euch genauso und ihr braucht auch diesen Anlauf.
Das ging dir ja offenbar bei der nächsten Serie, die wir vorstellen, nicht so, ne? Wenn ich das klang so ein bisschen durch das, was du so zwischen den Zeilen gesagt hast.
Genau, ich hatte die Wahl, am letzten Abend, wo ich noch Zeit hatte zu gucken, nämlich vorgestern, Herzog Park weiterzuschauen oder noch zwei, drei Folgen Shining Girls. Und ich bin meinem Herzen und meinem Bauch gefolgt und habe mich für Shining Girls entschieden. Und deswegen habe ich von Herzog Park nicht ganz so viel gesehen, habe aber die Vermutung, dass das, was ich gesehen habe, ausreicht, um solide Vermutungen darüber anzustellen, wie es sich so weiterentwickelt. Aber stell du doch erstmal die Serie vor, Jan.
Ja, Herzog Park ist so eine Mid-Budget-Hochglanzserie von RTL Plus.
Was ist denn eine Mid-Budget-Serie?
Habe ich mir gerade ausgedacht, den Begriff. Weiß ich, vielleicht gibt es das gar nicht. Das ist nicht so ein High-End-Projekt, wo halt wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie.
Ja, es ist nicht historisch, deswegen.
Es ist nicht historisch.
Es ist kein Fantasy oder sonst
was. Nö, das spielt exakt in unserer Zeit, handelt von den Bewohnerinnen des Bogenhausener Luxusquartiers Herzogpark, also dem titelgebenden Quartier, das es tatsächlich gibt. Bogenhausen gibt es auch. München gibt es auch und das ist...
Ja, es ist relativ innenstadtnahes Viertel, dieses Herzogpark, genau. Ne, was aber sich zu so einem Luxusquartier entwickelt hat.
Genau, und dadurch, dass es ein Luxusquartier ist, bedient es gleich eine ganze Latte an Klischees, die es von München gibt, nämlich Bussi-Bussi-Gesellschaft, Shampoos fließt überall, die Leute haben nur Klamotten und ihren Style und ihr Renommee im Kopf. Das transportiert diese Serie, aber im Grunde geht es darum, dass die Bewohnerin dieses Luxusquartiers, die alle aus mehr oder weniger gut situierten bis stinkreichen Verhältnissen kommen, ist mit so einem Hochhausprojekt, so einem Renommee-Projekt eines ortsansässigen Investors zu tun haben. Der heißt Nikolaus van der Broek und wird gespielt von Heiner Lauterbach und ist so ein Typ, dem es wirklich ausschließlich darum geht, seinen Penis mit irgendwelchen Prachtbauten zu verlängern.
Heiner Lauterbach in seiner 273. Rolle als wohlhabender Patriarch.
Genau, in seiner 272. Rolle mit Haarteil. Und
er setzt das Haarteil mal auf und wieder ab, damit man nicht immer sieht, ach, schon wieder Heiner Lauterbach in dieser Rolle.
Weiß ich nicht, mittlerweile
das glaube ich gar nicht mehr ab. Heiner Lauterbach, für den muss man eine Lanze brechen, weil ich finde, okay, machen wir später.
Hierfür oder generell? Also
generell und hier besonders.
Okay, gut. Der spielt dieses Arschgesicht spielt er sehr, sehr überzeugend, finde ich. Also so überzeugend, wie man es halt im Rahmen dessen, was das Drehbuch vorgibt, spielen kann. Auf jeden Fall sind diese drei Frauen, die in seinem Umkreis rumhängen, haben verschiedene Gründe dagegen zu sein, dass er diesen Turm dahin baut. Der erste ist augenscheinlich, dass sie sich ihr schönes Viertel nicht verschandeln sollen. Die anderen Gründe, die dahinter stecken, sind aber welche, die so biografisch mit den Vieren zu tun haben. Die haben alle mit ihm gemeinsam irgendwelche Leichen im Keller, die sie auch durch den Kampf gegen diesen Turm abarbeiten wollen. Und dabei hilft ihnen die vierte im Bunde, das ist keine so reiche Frau, sondern das ist die haftentlassene Köchin, also ganz frisch haftentlassene Köchin Maria, gespielt von Heike Makatsch, die auch irgendwie einen Hassel mit dem Bruck am Laufen hatte und gemeinsam versuchen sie halt A, dieses Turmprojekt zu verhindern, aber B, im Grunde genommen den Typen zu verhindern. Also so ihn auf verschiedene Art und Weise loszuwerden und das jetzt zu sagen, wie und wie sie das machen, mit welcher Konsequenz, das würde auch wieder ein bisschen zu weit führen, aber sie haben alle offene Rechnungen und diese Rechnungen werden in den nächsten 6 Folgen beschrieben.
Also es geht im Prinzip um 4 Frauen gegen Heiner Lauterbach,
genau.
Beziehungsweise diesen Nikolaus, wie der reiche Typ heißt und das Herausragende an dieser Serie ist sicherlich die Besetzung. Wir haben schon Heike Makatsch und Heiner Lauterbach genannt. Die anderen 3 Frauen werden gespielt von Felicitas Woll, von Antje Traue und von Lisa Maria Potthoff und das sind alles 3 beziehungsweise alle 4 mit Makatsch Namen, wo man normalerweise schon eine große Werbekampagne führen würde, wenn eine von denen eine Serienhauptrolle spielt. Und von daher muss man erstmal sagen, haben die da eine wahnsinnige tolle Besetzung von den Namen her erstmal für die Serie
rekrutiert. Genau, die Namen sind auf jeden Fall also
für deutsche solide von
Felicitas das Woll halte ich jetzt schauspielerisch nicht so wahnsinnig viel, aber
ja, ich wollte jetzt auch gar nicht auf die schauspielerischen Qualitäten der Stars, aber es sind 4 weibliche Stars.
Zusammen mit so einer Bunch an Typen, die halt eher so Knalltüten spielen. Sowas wie Tristan Pütter zum Beispiel, ja. Oder Lukas Spisser, das sind tatsächlich die schlechteren Hälften der 4 Hauptfiguren und erfüllen dadurch, machen auch nicht mehr als den Part der Erfüllungsgehilfen für die Figuren, die Frauen halt darstellen. Und das ist natürlich schon mal ein toller Twist, der auch dadurch nochmal verstärkt wird, dass das Ganze eine Serie ist, die wieder sehr stark weiblich entstanden ist, also mit dem Drehbuch von Annette Simon, die gerade jetzt bekannt geworden ist durch diese ZDF-Serie Kolleginnen, also diese
Krimi-Reihe. Ach so, doch, Kolleginnen, ja klar, mit Caroline Peters und Natalia
Belitzky oder so.
Ja, genau. So. Ja, fand ich die erste, habe ich ein Interview mit Caroline Peters gemacht und hätte, wenn wir das damals schon gemacht hätten, hier ein negativer Screenshot von mir sein können, weil ich fand die Auftaktfolge von Kolleginnen gute Grundidee, aber Umsetzung ziemlich schwach.
Das mag sein, ja. Ich habe auch die 2. Folge nicht gesehen, aber du hast...
Gibt's noch nicht.
Ich möchte jetzt auch hören, was du an der Serie so scheiße fandst, bevor ich sage, was ich an der Serie durchaus respektabel fand.
Auch da war schon so ein bisschen durchgesickert durch die Kanäle. Also ich fand sie ziemlich schlimm, die Serie. hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und du hattest aber so in einer Nebenbemerkung, in einer Mail gesagt, fandst, ich glaube, trollig fandst du die Serie. Ne? Aber kannst du gleich mal sagen, was hat mir nicht gefallen? Also diese Serie versucht sich ja ganz klar zu orientieren, also an so satirischen Gesellschaftsstücken wie Kir Royal von Helmut Dietl 1986.
Ja, und vor allem Vorstadtweiber, das ist so ein
österreichisches Vorbild. Und Vorstadtweiber, was letztendlich so die österreichische, ja, Nachfolgeserie, vielleicht ein bisschen anders, ist mehr auf die Frauen bezogen und weniger auf die Gesamtgesellschaft. Aber was man natürlich bei den Vorbildern, sei es jetzt Vorstadtweiber oder Kir Royal hat, ist natürlich dieser Wortwitz, diese Doppelbödigkeit in den Dialogen, dieses auch typisch Münchnerische, was der Dietl eben so gut konnte, dass man praktisch so kill your enemies with a bayerisches Singsang, also dass man so im in leicht bayerischen Münchner Tonfärbung eben so offen, oberflächlich Komplimente verteilt, die aber eine Etage tiefer total vergiftet sind. Und das versucht diese Serie auch. Und ich finde aber die Dialoge und die Figuren und wie das alles zusammengeschraubt ist, die leisten das nicht. Das will bösartig sein, das will abgründig sein, aber es sind letztendlich sind es Dialoge, die mich und Storylines, die mich gelangweilt haben. Ja. Also mit kleiner Ausnahme, und das war die Lanze, die ich für Heiner Lauterbach brechen wollte. Ich finde, die Lauterbach-Figur ist noch die stärkste und der macht es ganz gut.
Ja, ich finde, die stärkste ist die Heike Makatsch als Maria, die spielt die...
Oh, ein Lob diese, für Heike Makatsch aus deinem Mund.
Wo ich du, weiß es gar
du, so,
nicht genau.
Hattest du nicht so einen alten Beef immer mit Heike Makatsch, wo du sagst, die interviewst du nicht mehr oder irgendwas?
Genau, ich hatte
immer Stress mit ihr.
Ich hatte drei Interviews mit ihr und die gingen alle in die Hose, aber da muss ich mir natürlich auch ans eigene Knie fassen, dass es womöglich lag es an mir. Wir sitzen da zu zweit. Deswegen, also ich bin persönlich als professionell noch nicht an sie herangekommen, so im Gespräch. Aber
bei mir war es immer okay mit ihr.
Ja, das siehst du, also dann scheint sie an mir zu liegen oder zumindest größtenteils
an
mir zu liegen. An uns. Aber hier spielt sie diese Maria, die halt einerseits durch wahrscheinlich irgendwelche Intrigen oder sowas in den Knast gekommen ist, wo sie nicht hineingehört hat. Die betreibt so einen Catering-Service mit zwei Freundinnen und die schafft es tatsächlich, diese Balance zu halten zwischen der Ausgeschlossenen, die halt eher so vom Hasenbergel kommt. Das ist so ein bisschen das Gegenstück, wo sie halt Fußballtrainerin von so benachteiligten Jugendlichen ist mit ihrem Freund zusammen. Und auf der anderen Seite der Herzogpark mit diesen drei Frauen, die wo sie halt ab und zu mal kocht. Also sie ist definitiv das Bindeglied zwischen Abgrund und Upper Class. Und das macht sie mit einer großen Selbstverständlichkeit, der ich von Anfang bis Ende gerne zusehe.
Ja,
also immer wenn sie ins Bild kommt.
Ja, ist nicht dann, so überdreht, ne?
Nee, wie gar
die anderen
nicht.
Figuren.
Aber ich finde auch tatsächlich, die anderen Figuren sind auch nicht überdreht. Es gibt zwei Figuren, die ganz ganz klar dafür stehen, die Bussi-Bussi-Gesellschaft darstellen zu wollen. Das ist der Lauterbach auf der einen Seite, also so dieses großkotzige, großkopferte, sagt man, glaube ich, dann im Band. Und dieses glamouröse Schickimicki-Scheißzeugs, was die Hanna, gespielt von Lisa Maria Potthoff, darstellt. Diese beiden überspitzen ihre Figuren, um München als das zu zeigen, was wir alle gerne von München halten wollen. Nämlich einerseits so ein Neid darauf, dass sie so krass erfolgreich sind, aber andererseits auch so die Ablehnung, dass sie dafür halt alles Arschlöcher sind. Ja. Und das bedienen die beiden, aber die anderen, die spielen ihre Rollen sehr, 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 sehr gewissenhaft und sehr, sehr konzentriert und auch so diese Liesel, gespielt von Antje Traue, die von so einem komischen, windigen, schnöseligen Privatier, mit dem ist sie zusammen, der aber hoch verschuldet ist, also die hat überhaupt kein Geld, hält sich aber immer noch in dieser Blase auf, wird gleichzeitig halt natürlich von der Gesellschaft ein bisschen an den Rand gedrängt, aber andererseits auch wieder von der Annabelle, so eine Politikergattin von Felicitas Voll, total als Freundin akzeptiert. Und es gibt mehrere Szenen, wo die beiden sich unterhalten, die locker jeden Bechdel-Test bestehen. Also wo sie einfach über das Leben reden und wie schwer es alles ist und nicht über Typen und eben miteinander Frauen, die miteinander über was anderes in Filmen und Serien als Männer reden, ist immer noch relativ selten. Und das sind so kleine Momente in dieser Serie, die sehr oberflächlich dargestellt sein will, wo immer wieder Tiefengrund gelegt wird. Und deswegen habe ich die Serie wirklich zu schätzen gelernt, also auch mit dem Fortlauf der Folgen. Habe sie nicht zu Ende gesehen, aber ich habe so 3,5 bis knappe 4 Folgen gesehen. Und ich finde, in der Dialogregie ist es teilweise sehr, sehr feinfühlig dafür, dass es in dieser Gesellschaft spielt.
Ich habe wahrscheinlich nicht genug gesehen. Ich hatte im internen Rennen mit Shining Girls wahrscheinlich einfach keine Lust darauf.
Man muss selektieren manchmal.
Und wir können aber sagen, wenn ihr ein RTL Plus Abo habt, sind die 6 Folgen à 42 Minuten schon seit Dienstag, 3. Mai komplett zu sehen. Und wie es bei RTL Plus üblich ist, wird man die dann wahrscheinlich so in 3 Monaten oder irgendwas, vielleicht nach der Sommerpause, dann auch im normalen RTL sehen können.
Wahrscheinlich.
Ich will noch mal schließen, meinerseits.
Du willst das letzte Wort
haben. Nein, ich will nicht, du kannst danach noch was sagen, aber ich bin ja derjenige, der immer hier so ein bisschen noch auf die Pressekritiken eingeht, und die fallen bei der Serie Herzog Pack ziemlich schlecht aus.
Ja, mal, keine Ahnung.
Die Süddeutsche, die natürlich prädestiniert ist, über die Serie zu schreiben, in der Person von Josef Krübel, schreibt: Anfangs dachte man groß, inzwischen ist von Vergleichen mit Kir Royal keine Rede mehr.
Ja, sorry, wenn, ganz kurz, also, ja, natürlich nicht. Kir Royal ist absolut outstanding, und selbst Vorstadtweiber ist durch seinen Wiener Schmäh herausragend inszeniert. Das ist natürlich, kann es sich nicht an solchen Beispielen messen. Also ja,
aber die kloppen das richtig in die Tonne. Er schreibt nämlich dann weiter: Wenn nun die neue München-Serie Herzog Park mit einer Top-Besetzung an den Start geht, darf man sich schon fragen, was ist da beim Dreh alles schiefgelaufen? Fragezeichen. Und der Rolling Stone in Person von Christopher Büchele schreibt: Was hätte das für ein satirischer Wurf werden können? Immobiliengeschacher, Korruption, Drogen und Mord in der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft. Das erinnerte an Helmut Dietl. Hinderfing, übrigens auch ein schöner Vergleich, da ist es nämlich sehr gelungen.
Ist aber Provinz.
Ist hier? Provinz, ja. Und Kir Royal. Boulevard, Yellow Press und Patricia Riekel, die den SerienmacherInnen auch beratend zur Seite gestanden hat. Herausgekommen ist eine klassische Vorabendserie mit Vorabendserien-Jingles, Vorabendserien-Witzchen und Vorabendserien-Sex. Sehr gemeine Kritik, oder?
Ja, aber ich meine, dafür, du hast jetzt den Rolling Stone rausgeholt, den man ja normalerweise nicht zitiert. Das heißt, offenbar war die Auswahl des Bashings da jetzt auch nicht so
gewaltig. Na, es gibt schon, oder? Die deutschen Medien haben schon, also ich finde Rolling Stone durchaus seriös.
Ja, ja.
Aber die deutschen Medien haben schon alle zumindest einen kleinen Text über Herzog Park geschrieben,
okay, glaube ich. Nee, ich finde es auch nicht herausragend. Ich finde nur, dass es in den Zwischentönen hat es Momente, die ich nicht erwartet habe. Und wenn du so High Society Glamour Gossip Scheißdreck machst und es schaffst, den zu grundieren mit Inhalt, finde ich das immer wieder bemerkenswert. Und ich glaube, wir haben es auch ein bisschen genommen, weil wir jetzt letzte Woche so angedeutet hatten über Wendehammer. Also das kam ja in den Screenshots
ja
vor.
Ja, hat mir ja nicht so gut gefallen.
Nee,
ja.
Was so ein bisschen in die Richtung geht und was halt...
Ist ja auch Frauen, also sehr Frauen geprägt, ja, hinter der Kamera und vor der Kamera.
Ja, ich finde es toll, wenn Frauen in den Vordergrund solcher Serien rücken, und es ist natürlich manchmal ein bisschen schade, wenn dadurch nur die alten Klischees wiedergekäut werden, aber grundsätzlich finde ich den Ansatz gut, und ich finde dafür, dass es auch RTL Plus gemacht hat, also dass es dafür gemacht ist, später auch auf RTL in der Primetime zu laufen, habe ich das wirklich gerne gesehen, und ich weiß, dass es seine Schwächen hat, und ich freue mich darüber, dass ich am Rande des medialen Mainstreams stehe.
Ich vielleicht nochmal abschließend zu dem Thema, ich musste dann auch wieder darüber nachdenken, über die Frage, was hat RTL Plus mit seinen Produktionen eigentlich vor, außer dass sie ausprobieren, ob man ein paar Monate vorher ein typisches Free-TV-Produkt, was ein bisschen hochwertiger vielleicht ist als so als Vorabendserie, dass man die im hinter der Paywall zeigt. Ne? Also wir haben da ja jetzt, wir reden ja regelmäßig über Serien, die auf RTL Plus laufen. Ne? Zuletzt König von Palma, Faking Hitler, Sisi, Unter Freunden stirbt man nicht, da habe ich drüber geschrieben. Das sind aber alles keine Serien, wo ich jetzt sage, wie bei Almost Fly, was praktisch ein typisches Streaming-Dienst-Serie ist, wo man sagt, da hat man versucht, was Besonderes zu machen. Eigentlich ist das ja alles linear TV-Mainstream, was da gemacht wird. Ne? Da ist ja nichts, was wirklich sehr besonders ist. Ne? Selbst Faking Hitler war für mich eine Mainstream-Serie, und ja, das trotz Lars Eidinger und Moritz bleibt treu.
Ich verstehe es auch noch nicht ganz, aber ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum sie gestern, ich meine, du als Frankfurt-Fans hattest ja gestern einen großen Tag, warum ja, sie das hinter der Paywall
verstecken. Ich habe überlegt, ob es mein positiver Screenshot wird, aber wieder. Nee, dann hätten wir nämlich den Suchbegriff Eintracht Frankfurt hier in unsere Podcast hier CEOs reinmachen können, dann hätten wir bestimmt noch ein
Haben wir jetzt, können wir jetzt mehr. Ja machen,
können wir jetzt hast du
es ja genau. erwähnt, sowas, ja. Ne? Aber auch so ein Spiel, das so viele Menschen interessiert, nicht nur in Frankfurt hinter die Paywall zu stecken, also als Streaming bei Plus und nicht im Regelprogramm, was sie machen hätten können. Also
das ist im Regelprogramm gelaufen.
Echt?
Das ist das Halbfinale, ich glaube die letzten 2 oder 3 Runden haben sie auf RTL Plus
die Eintracht-Spiele
auf RTL gezeigt.
Okay, ja. Nee, dann nehme ich alles wieder zurück. Ich dachte, das wäre gestern, aber das wäre ja auch eh nur ein
Radio. Wäre ziemlich dumm, weil die haben, glaube ich, 5, 6, 7 Millionen Zuschauer gehabt.
Ja, okay. Nee, dann dachte ich das nur. Dann war ich schlecht informiert und entschuldige mich hiermit in aller Öffentlichkeit.
Ich entschuldige mich aufrichtig, sagt mein Sohn,
wenn
er es nicht so meint.
Okay, aber dann sind wir eigentlich mit unseren Empfehlungen durch und können zu den Empfehlungen kommen.
Genau, zu den Screenshots. Und ich habe heute keine negativen Screenshots, weil ich habe in den letzten 2 Wochen, seit wir das letzte Mal hier am Start haben, ich habe nichts Negatives, nichts gesehen, was ich qualifiziert hat. Deswegen habe ich 2 positive, aber ich könnte mir vorstellen, dass du den zweiten, einen von diesen beiden positiven vielleicht auch hast. Deswegen fang doch du jetzt einfach mal. Nee,
dann
fangst
du, wenn du 2 positive hast, fängst du natürlich an. So weit kommt's noch.
Hast du bei den positiven die Nummer von Joko und Klaas?
Ach so, nee.
Die 15 Minuten?
Nee, also ich habe nur gehört, dass es eigentlich ein Versuch war, die Leute möglichst schnell vom Bildschirm wegzukriegen. Ich habe weder die Sendung, also die Show am Abend, noch die 15 Minuten gesehen.
Ich habe die, also für die Leute, die es nicht kennen, ich gucke normalerweise auch keine Joko und Klaas Shows, aber es gibt diese Show Joko und Klaas gegen ProSieben oder so heißt sie, glaube ich, eine Spielshow, wo sie praktisch, wenn sie gewinnen, 15 Minuten Sendezeit zur Primetime, 20.15 Uhr zur freien, sind das 15 Minuten?
15 Minuten.
15 Minuten zur freien Verfügung haben, wo sie machen können, was sie wollen. Da haben sie schon mal im letzten Jahr diese Reportage aus einer Corona-Station, die ziemlich knallhart war und diverse Preise und sehr viel Lob gewonnen hat. Und dieses Mal haben sie was völlig Absurdes gemacht am Mittwochabend. Und zwar haben sie 15 Minuten einfach nichts gemacht. Man hat die beiden gesehen, wie sie in einer Schlange stehen. Dazu lief verstörend monotone Synthesizer-Musik und unten haben sie Programmtipps anderer Sender eingeblendet und haben ansonsten dafür geworben, wie man seine Zeit besser nutzen kann. Und das Erstaunliche, also sie haben praktisch, ich glaube, das Zitat dazu war, wir wollten unserem Sender maximal auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, was ProSieben dazu gesagt hat. Ich nehme mal an, das sind ja auch Profis, dass sie gesagt haben, genial, genau in unserem Sinne, weil sie dadurch natürlich einen großen PR-Coup erzielt haben. Aber was ich so erstaunlich fand, ich habe nämlich extra auf die Quoten gewartet für diese Sendung, also wo 15 Minuten nichts passiert. Und das haben tatsächlich knapp 1 Million Zuschauer gesehen, haben das durchgeguckt. Im Vergleich, parallel lief die neue Reality-Show Club der guten Laune bei Sat.1, das haben nur 730.000 ZuschauerInnen geguckt, also weniger als die 15 Minuten nichts mit Joko und Klaas. Und auch bei ProSieben war das an dem Abend die erfolgreichste Sendung, weil danach kam TV Total, was jetzt auch nicht so schlecht eingeschaltet war, mit ein bisschen paar hunderttausend weniger oder ein paar zehntausend weniger, 960.000 Zuschauern. Und ich weiß nicht, was Linda Zervakis und, wie heißt der, Jerome Oppenhövel? Matthias Oppenhövel darüber sagen. Aber ihre Magazinsendung, die sie ja wahrscheinlich mit viel Mühe vorbereitet haben am späteren Abend, die hatte 450.000 Zuschauer, also weniger als halb so viele wie Joko und Klaas, die im 20.15 Uhr einfach gar nichts gemacht
haben. Ja, okay, aber das, ja, Quotenmessung, es bleibt ein Mysterium wie der Hintergrund von Shining Girls. Ja. Aber ich habe es leider nicht gesehen. Ich gucke
es. Ich habe es auch nicht gesehen. Okay. Und trotzdem ist es mein positiver Screenshot, weil ich die Quoten abgewartet
habe. Das finde ich aller Ehren wert, einen Screenshot zu empfehlen, den man selber nicht gesehen hat. Aber also ich kann es nachvollziehen.
Die Idee wird hiermit sozusagen prämiert.
Ja, ich finde es auch. Ich finde es großartig, was sie in den 15 Minuten machen. Also sie haben ja auch schon über den Femizid da 15 Minuten Zeit auf dem verwendet und so weiter. Also es ist großartig, was sie da machen und sie müssen natürlich auch ein bisschen variieren, wenn sie jedes Mal nur auf die soziokulturelle...
Ja, dann wüsste man schon, was kommt.
Genau, dann wüsste
man, was kommt. Und es geht schon da um den maximalen Überraschungseffekt.
Genau, die müssen uns ja auch ein bisschen, im Dunkeln lassen über das, was sie machen. Mein positiver Screenshot...
Nein, was? Positiv kommt immer am Schluss eigentlich. Ich habe doch jetzt nur mit dem Positiven angefangen, weil ich nichts Negatives habe. Aber Jan, du musst natürlich jetzt deinen
negativen Screenshot... Ja, nee, mein negativer. Ich habe meinen negativen auch nicht geguckt. Beziehungsweise, ich habe nur eine Folge gesehen. gesehen.
Ja, das ist ein früher Ausstieg, wie bei mir Herzogpark.
Ja, und war sofort so angepisst davon, weil es startet am 14.05. bei Sky die dritte Staffel Das Boot. Und davon abgesehen, dass ich dieses Pferd schon vor langer Zeit totgeritten wurde, schafft es die Serie einzusteigen mit einem britischen Offizier, der hinabsteigt in ein deutsches U-Boot und wehrlose, unbewaffnete deutsche Lanzer exekutiert und dazu irgendwie auch noch schäbig lacht. Und das ist so ein Gipfel an revisionistisch-reaktionärer Kackscheiße, dass ich überhaupt keinen Bock habe, auch nur noch 5 Minuten mehr davon zu gucken. Ich muss noch ein bisschen mehr gucken, weil ich darüber noch Kritiken schreibe. Aber im Grunde genommen sind meine Kritiken geschrieben. Wer zu einem nationalsozialistisch besetzten, also historisch maximal kriminalistisch besetzten Thema, wie Das Boot, damit einsteigt, dass alliierte Deutsche hinrichten, der hat verloren. Und der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er gerne zu Himmler und Hitler in die Gruft hinabsteigen darf und sich da einen runterholen darf. Aber sowas macht man einfach nicht im Jahr 2022. Und von daher, wer Das Boot 3 guckt, der kriegt ab sofort Hörverbot bei auch eine noch.
Ich musste ja das Boot, die erste Staffel, ich fand ja die Grundidee, aus dem Boot eine Serie zu machen, damals gab es auch noch nicht so viele Reboots von alten Stoffen wie jetzt. Jetzt gibt es ja fast nur noch das. Oder zu 2/3 oder 50% der Projekte. Aber ich fand schon die erste Staffel, mit der bin ich nicht warm geworden, mit der zweiten auch nicht. Ich finde, das ist eine der überflüssigsten Serienadaptionen eines alten Kultstoffs überhaupt. Und trotzdem scheint es zu funktionieren. Deswegen machen sie halt immer weitere Staffeln bei Sky. Es scheint ein Erfolgsprodukt zu sein.
Ja, international läuft das wie Hulle.
Deutschland und Das Boot, das ist irgendwie in der Welt, die Welt wartet da auf neue Bilder sozusagen. Ich finde es inhaltlich auch erzählerisch eher überflüssig.
Ja, ich glaube, der globale Rechtspopulismus wartet auf Exkulpationen von den Tätern.
Du siehst das Boot, glaube ich, zu politisch. Ich glaube, die Leute sehen das gar nicht so politisch.
In der vorigen Folge wurde im Grunde genommen der Zweite Weltkrieg wurde als jüdische Weltverschwörung inszeniert. Es ist wirklich drastisch, wie quer sich das...
Du musst jetzt aufpassen, sonst gibt es demnächst das Verfahren Jan Freitag gegen die Macher von Das Boot.
Vielleicht, okay. Nee, vielleicht bin ich da auch drüber, vielleicht bin ich da politisch zuvor vordefiniert, aber ich finde das wirklich verwerflich, was da passiert, und deswegen ist das mein negativer Screenshot von heute.
Dann schließe ich mich mal mit meinem positiven Screenshot, und zwar bin ich darüber mehr oder weniger gestolpert, weil meine Frau liegt abends gerne zur Entspannung im Bett und guckt irgendwelche Dokus, und da wollte ich eigentlich nur kurz Gute Nacht sagen, weil ich noch irgendwie weiter hier meinem Handwerk frönen musste, noch weitere Serienfolgen gucken, und bin dann komplett hängen geblieben bei dem, was sie da geschaut hat. Und zwar ist das die Netflix-Serie Andy Warhol Diaries. Die gibt es seit Ende März 2022 bei Netflix, und das sind 6 Teile, also ein ziemlich opulentes Werk, 6 Teile à 50 bis 60 Minuten über das Leben von Andy Warhol. Und die ist von, also erstmal muss ich sagen, ich war absolut geplättet von der Qualität dieser Dokumentation. Also man taucht so tief ein in das Leben von Andy Warhol mit Fotos, mit Filmen, mit Stimmen. Da sage ich gleich nochmal zu was, wie sie das gemacht haben, weil das wurde mit, also es gibt dieses, oder ich sage es einfach jetzt, der Andy Warhol hat seit 1976 jeden Morgen um 9 Uhr einem Freund am Telefon erzählt, was er tags zuvor gemacht hat. Und der hat das mitgeschnitten und hat daraus diese Diaries gemacht. Und es gibt eben auch die Stimme von Andy Warhol, die irgendwie aufgenommen wurde, und daraus hat die Serie, und das zeigt so ein bisschen, wie besessen die Serie ist, die hat mit einem KI-Programm den Andy Warhol im Hintergrund diese ganzen Sachen erzählen lassen. Und das klingt absolut faszinierend. Also ein KI-Programm simuliert die Stimme von Andy Warhol, der praktisch sein eigenes Tagebuch erzählt. Das Ganze ist mit Erlaubnis der Warhol Foundation passiert. Und die Serie, diese opulente Doku-Serie, die ich absolut grandios finde, ist von Ryan Murphy produziert. Das ist ein bekannter schwuler Filmemacher und Produzent. Der hat glaube ich, einen fetten Vertrag bei Netflix, hat solche Sachen wie Hellston, American Horror Story oder Ratchet gemacht. Und das ist also in Sachen Doku, was Tiefe, Montage, also Tiefe, erzählerische Tiefe, aber auch Optik, ist es mit das Beste an Dokumentararbeit, was ich seit langem gesehen habe. Also wenn ihr euch auch nur ein bisschen für Andy Warhol interessiert, das ist so eine, auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte von einem schüchternen, ja, sich selbst hassenden schwulen Jungen, der immer irgendwie untergebuttert wurde und dann halt zu einem der größten Kunststars, Popstars der Welt aufgestiegen ist, aber sich trotzdem immer schlecht gefühlt hat. Also wenn ihr in dieses Leben einsteigen wollt, schaut euch diese fantastische Dokumentation an oder gebt ihr zumindest mal mit einer Folge eine Chance bei Netflix. Absolut faszinierender Stoff.
Okay, also super Tipp, den ich jetzt auch gerne annehme, weil ich wusste nichts von der Existenz, weil Netflix ja, um mich zu wiederholen, ja, nicht besonders gut Presse beliefert vorher.
Ja, das ist glaube ich, auch völlig untergegangen. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Mail dazu bekommen habe. Hallo, es gibt jetzt eine Andy Warhol-Dokumentation. Ja. Aber wie gesagt, seit Ende März eine sehr opulente, tolle Andy Warhol-Doku, The Andy Warhol Diaries. Okay.
Gucke ich mir an. Also gucke ich auf jeden Fall rein. So. Vielleicht auch, weil mein Tipp ist auch eine, also mein Screenshot ist auch ein Dokumentarfilmprojekt, allerdings ein massiv klassisches produziertes, also ohne Schnickschnack, ist ein bisschen Reenactment dabei, ein bisschen Animation. Das heißt, Lüge und Wahrheit läuft bei ZDF Info, untertitelt Die Macht der Information, und zeigt, wo wir gerade jetzt bei der rechtsrevisionistischen Scheiße von Das Boot 3 waren, zeigt, wie Macht und wie die Macht Meinung manipuliert in sechs verschiedenen Folgen. Da geht es darum, wie es im Krieg passiert, wie es in der Religion passiert, wie es über Verschwörungstheorien passiert. Immer so einzelne Folgen auf 45 Minuten, die sehr, sehr präzise aufarbeiten, wie manipulativ Macht und Medien eingesetzt werden können. Und findet dafür Beispiele, so Ursprungsideen, die sehr, sehr überraschend sind. Also den Ursprung des modernen Antisemitismus zum Beispiel im Fall eines angeblich von Juden im Mittelalter umgebrachten Kindes in Norwich im mittelalterlichen England oder sowas, wo dieser Mythos der Kindstötung durch jüdische Priester und damit dann weitergehend so die Protokolle der Weisen von Zion und sowas aufgearbeitet wird. Also das heißt, sie pirschen sich an die Möglichkeiten, über Kommunikation, Informationen und Medien zu manipulieren, auf ganz vielen historischen Wegen an. Und läuft gerade bei ZDF Info 6x45 Minuten und ist extrem erhellend, aber eben überhaupt nicht spannend inszeniert oder sowas, sondern klassisch.
Lebt von seinem spannenden Thema im Prinzip.
Und von der guten Recherche. Also ja. Es ist teilweise Oral History, es ist teilweise Expertinnen getrieben, also mit Zeitzeuginnen und Leuten vom Fach. Und ein bisschen Reenactment, wie gesagt, und das ist in der Mischung her, ist das sehr, sehr gut gemacht und hat mir sehr, sehr viele neue interessante Anregungen über die Sicht auf diese Dinge gegeben.
Prima, ja, werde ich mal reinschauen. Also habe ich auch noch nichts davon gehört. Liebe Leute, damit war's das für heute. Aber ich möchte damit schließen mit einem Aufruf, mit einer Bitte. Wir sagen ja immer mal, schreibt uns mal Kommentare, schreibt uns unter eurer Spotify, unter euer Apple Podcast mal einen Kommentar zu dieser Podcast-Show. Und dann, ja, verhallt das so und fast keiner macht es. Jetzt setzt euch direkt hin und hinterlasst uns mal eine kleine Kritik auf der Abspielstation eurer Podcast, bei eurem Podcast-Hörer, Podcast-Anbieter. Ich würde wirklich gerne mal sehen, was das für einen Effekt auf unsere Hörerzahlen hat. Wir haben sehr treue Hörer, aber wir wünschen uns, dass es noch ein paar mehr werden. Und wenn ihr jetzt einfach mal da reingeht und uns einen Kommentar da lasst, würde ich beim nächsten Mal sagen, wie sich das bemerkbar gemacht hat. Und ich danke euch dafür, dass ihr es wirklich gemacht habt. Der Podcast ist werbe- und sponsorenfrei und wir setzen da immer relativ viel Aufwand in die Vorbereitung rein und kleine Gegenleistung, lasst uns einen Kommentar da. Ansonsten war's das und wir freuen uns auf unsere nächste Sendung in 14 Tagen, Jan.
Wir freuen uns drauf, hoffentlich freut ihr euch auch drauf. Herzliche Grüße aus Hamburg.
Ja, und viel Spaß beim Gucken und vielleicht kommt ihr ja zu ähnlichen Ansichten wie wir. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Adieu.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.